Jesper Juhl. Fünf Grundsteine für die Familie. Wie Erziehung funktioniert. Gelesen von Klaus Fester. Sowie Einführungen zu den Kapiteln und einem Nachwort von Matthias Völchert, gelesen von Leonard Hohm. In den Rollen der Mütter und Väter hören Sie Ursula Berlinghof, Julia Fischer, Margit Flach, Julia Lowak, Beate Konstanze Petronik, Franziska Würzel, Guido Hirschsteiner und Jan Langer. Eine FamilyLab.de Produktion. Vorwort. Wie Sie vermutlich bereits wissen, lassen sich Liebesbeziehungen nicht kontrollieren. Zwar gibt es Millionen von Partnerschaften, die uns als Vorbild oder Warnung dienen könnten, doch findet sich nun mal keine Gebrauchsanweisung, nach der man sich in puncto Partnerschaft und Kindererziehung richten könnte, um auf der sicheren Seite zu sein. Es gibt keine Kniffe oder Strategien, um unseren Liebsten wirklich nahe zu sein. Wir können nur hoffen, dass im Wechsel zwischen Distanz und Nähe all die unumgänglichen Fehler und Konflikte uns im Laufe der Zeit ein wenig klüger machen. Nur wenn wir darauf verzichten, ständige Freude und Harmonie einzufordern und wir so authentisch wie möglich sind, können unsere Kinder von uns lernen. Nicht wie eine perfekte Familie zu sein hat, aber wie einer von vielen Wegen aussehen kann, gemeinsam zu wachsen und ein gesundes Selbstgefühl aufzubauen. Um dies zu erreichen, ist es eindeutig von Vorteil, die eigenen Träume, Erwartungen, Ängste und Wertvorstellungen mit seinem Partner zu teilen, statt Frustrationen, Enttäuschungen und Bitterkeit Raum zu geben. Auch wenn wir unsere Partner noch so sehr lieben und am liebsten vier Kinder mit ihnen hätten, haben wir vielleicht ein mulmiges Gefühl, wenn wir uns selbst als zukünftigen Vater oder als zukünftige Mutter sehen. Vielleicht haben wir Angst, weil unsere Eltern schlechte Vorbilder waren oder weil wir fürchten, dann nicht mehr genug Zeit für Sport, Kunst oder unsere Freunde zu haben. Und können wir uns ganz sicher sein, dass unser Partner willens und in der Lage ist, all unsere Erwartungen zu erfüllen? Sind wir bereit, auch frühere Kinder unseres Partners aus vollem Herzen anzunehmen? Was ja bedeutet, dass sich der gesamte Familienkreis erheblich ausweitet. Sich all diesen Fragen zu stellen und sie mit seinem Partner zu diskutieren, ist ein wertvoller Beitrag zur Beziehungspflege. Man muss dabei nicht immer unbedingt die Antworten kennen, solange die Fragen offen auf den Tisch kommen. Gegenseitiges Vertrauen wächst durch Vertrautheit, nicht durch Regeln oder Versprechungen. In diesem Prozess lernen wir ebenso die eigenen wie die grundlegenden Wertvorstellungen unseres Partners kennen. Viele davon gehen auf unsere Ursprungsfamilien zurück. Manche möchte man bewahren, andere wiederum sich vom Hals schaffen. Und selbst wenn unser Partner unsere religiösen oder weltanschaulichen Ansichten teilt, sind Differenzen im täglichen Leben unvermeidlich. Und wir alle werden Eigenschaften an uns entdecken, von denen wir bisher nichts wussten, weil erst die Partnerschaft sie ans Tageslicht fördert. Doch selbst wenn unsere Wertvorstellungen übereinstimmen, leiten wir daraus verschiedene Verhaltensweisen ab, was vermutlich die häufigste Quelle von Konflikten ist. Manchmal können wir diese lösen, indem wir unser Verhalten abstimmen, doch sehr oft ist dies unmöglich. Wenn das passiert, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass Verhalten nie auf eine einzelne Person beschränkt bleibt, sondern sich erst in ihrer Wirkung auf andere definiert. Sie mögen vielleicht glauben, dass eine bestimmte Art von Konsequenz im Verhältnis zu Ihrem Kind wichtig ist. Wenn dieses Kind jedoch mit Angst oder Rückzug reagiert, ist es an der Zeit, die eigene Meinung zu überdenken. Wertvorstellungen sind wichtig, weil sie unser Verhalten gegenüber anderen steuern. Außerdem wird es durch kulturelle und soziale Einflüsse beeinflusst, aber auch durch unsere emotionalen Erfahrungen, die wir in den ersten 18 Jahren unseres Lebens sammeln konnten. Oft geraten diese Werte und Erfahrungen miteinander in Konflikt. und Sie werden selbst erleben, wie Sie etwas zu Ihren Kindern sagen, das Ihren eigenen Werten eigentlich vollkommen widerspricht. Was kein Grund ist, sich schuldig zu fühlen, sich selbst oder den Partner zu kritisieren. Es ist wie eine Tür, die Sie ganz öffnen können, um sich selbst besser kennenzulernen und das eigene Verhalten bei Bedarf entsprechend zu modifizieren. All Ihre Konflikte, die Sie mit sich selbst oder innerhalb Ihrer Familie austragen, bieten Ihnen die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln. Manche davon werden sich als wertvoll, einige andere als Zeitverschwendung herausstellen. Sich seine zentralen Wertvorstellungen bewusst zu machen, bedeutet auch, den Menschen dankbar zu sein, die einem diese Wertvorstellungen vermittelt haben. Es hilft außerdem dabei, sich selbst und anderen zu vergeben. Dieses Hörbuch stellt die 5 Grundsteine vor, die sich in meinem Privat- wie Berufsleben als wertvoll erwiesen haben. Lassen Sie sich von ihnen inspirieren. Sie brauchen sie deshalb nicht 1:1 zu übernehmen. Jesper Juhl im Juni 2015. Mit Eltern im Gespräch.
Ich habe eine Frage zum Thema Nein sagen. Wie soll das denn in der Schule funktionieren? Da müssen sich die Kinder doch konform verhalten.
Das ist richtig. Denn überall in Europa, speziell in Deutschland und Österreich, will man vor allem gehorsame Kinder haben. Deshalb sollten die Eltern ihren Kindern rechtzeitig den Rücken.
Es gibt eine Veranstaltung mit dem Titel Die Schule träumen. Wie sollte Ihrer Meinung nach so eine Schule aussehen?
Zu diesem Thema habe ich ein eigenes Buch geschrieben. Dennoch muss ich einräumen, dass ich bei der ganzen Schuldebatte keine großen Hoffnungen mehr habe, da stets die falschen Prioritäten gesetzt werden. Immer geht es um strukturelle Dinge, ob man beispielsweise mehr Ganztagesschulen will oder nicht, aber das ist eigentlich nicht wichtig. Wichtig ist die Erkenntnis, dass die Schulen nicht in der Lage sind, professionellen Lehrern einen hochwertigen und attraktiven Arbeitsplatz zu bieten. Oft hapert es bereits an den Führungskräften, und wenn es uns schon nicht gelingt, dort gute Arbeitsplätze für die Erwachsenen zu etablieren, dann können wir auch kein fruchtbares.
Meine Frage lautet, was zu tun ist, wenn ich sehe und spüre, dass mein Kind nicht kooperiert? Wenn es immer zu Nein sagt, dann ist das eine Erkenntnis. Aber was fange ich damit an?
Geben Sie mir bitte ein Beispiel.
Hände waschen vor dem Essen, ins Bett gehen und so weiter. Ich gebe Ich-Botschaften und sage, wie wichtig mir das ist, bekomme aber immer ein Nein zur Antwort. Ob wir in den Kindergarten wollen oder sonst was, immer sagt meine 5-jährige Tochter Nein.
War es schon immer so? Auch schon ganz früh auf der körperlichen Ebene?
Ja.
Macht sie es trotzdem? Und wenn man nachfragt?
Dann sagt sie, dass sie keine Lust hat.
War es in Ihrer Familienkultur immer wichtig, Lust zu haben?
Ja, ich denke schon.
Ich frage das, weil das Wort Lust in den letzten 20 Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen hat. Immer häufiger wurde gefragt, ob jemand Lust hat, dies oder jenes zu tun. Dadurch erhielt das Wort eine symbolische Bedeutung. Wer es benutzte, brachte gewissermaßen seine demokratische Gesinnung sowie seine Abneigung gegen jeglichen Zwang zum Ausdruck. Das ist die Botschaft, die dahinter steht. Ich habe schon oft gesagt, dass ich dieses Wort verbieten würde, wenn ich das könnte. Man sollte Kinder nie fragen, ob sie Lust haben, es sei denn, es geht um Süßigkeiten oder Eis. Denn auf diese Weise signalisieren wir ihnen, dass es das Wichtigste ist, zu etwas Lust zu haben. Und wenn sie keine Lust haben, dann wissen die Kinder nicht, wie sie damit umgehen.
Meine Tochter beschwert sich schon darüber, dass sie so vieles tun muss. Im Kindergarten, zu Hause, mit der Schwester und so weiter. Aber das müssen andere 5-Jährige ja auch.
Okay, dann brauchen Sie noch ein Gespräch mit einem anderen Anfang. Sie können Ihrer Tochter mitteilen, dass Sie das Gefühl haben, dass alles, was Sie sagen, bei ihr wie ein Befehl ankommt. Dass es so aber nie gemeint war und auch jetzt nicht so gemeint ist. Und dann sollten Sie versuchen, andere Formulierungen zu finden. Denn das Gegenteil eines Befehls ist ja nicht, dass man tun kann, was man will. Man hat nun mal die Eltern, die man hat. Und damit muss eine andere Mutter hat das Gefühl, zu lange über ihre eigenen Grenzen hinweggegangen zu sein. Sie habe eine 3-jährige Tochter, deren Bedürfnis nach Aufmerksamkeit sehr ausgeprägt sei. Sie habe sich stets bemüht, dieses Bedürfnis zu befriedigen, damit es irgendwann gestillt wäre.
Doch jetzt merke ich, dass es mir allmählich zu viel wird und ich dieses hohe Maß an Aufmerksamkeit nicht weiter aufrechterhalten kann. Wenn ich sage, dass ich mal 5 Minuten nicht schaue, was sie macht, wird sie sehr aktiv, um meine Zuwendung zu erlangen. Ich soll ständig schauen, was sie tut. Sie will immer gesehen werden. Und wenn ich versuche, meine Grenzen zu wahren, klammert sie sich regelrecht an mich und kämpft umso verbissener um meine Aufmerksamkeit. Ich wünschte, sie würde damit aufhören, aber ich weiß nicht, wie ich ihr das sagen soll, ohne kategorisch zu erklären, dass jetzt Schluss ist.
Diese Frage betrifft sehr viele Eltern, die sich in derselben Situation befinden. Das scheint mir die Folge eines Missverständnisses zu sein, das dadurch zustande kam, dass wir, und damit meine ich die Fachleute, so lange dafür plädiert haben, unseren Kindern mehr Aufmerksamkeit zu schenken und sie ins Zentrum zu rücken. Das geht auf eine Entwicklung zurück, die in den 1960er Jahren...
Wenn ich zwischen 18 und 19 Uhr von der Arbeit nach Hause komme, wartet mein Sohn schon sehnsüchtig auf mich und will mir alles erzählen, was er tagsüber erlebt hat. Dann fordert er meine ganze Aufmerksamkeit und belagert mich geradezu, bis ich ihn irgendwann ins Bett bringe, wobei ich manchmal selbst einschlafe. Aber ich will meinen Mann nicht bitten, unseren Sohn ins Bett zu bringen, weil dann bestimmt das Argument käme, dass ich doch sowieso den ganzen Tag nicht da bin und kaum Zeit mit meinem Sohn verbringe.
Die Lösung des Problems könnte darin bestehen, dass die Mutter ihren Sohn auf den Arm nimmt und ihm ein paar Minuten zuhört, ehe sie ihn absetzt und zu ihm sagt, dass sie jetzt mit seinem Vater reden wolle. Frauen fragen oft, ob sich das Kind dann nicht abgelehnt fühle oder böse werde, was zwar sehr wahrscheinlich, aber nur von kurzer Dauer ist.
Ich kann gut nachvollziehen, dass Lob süchtig machen kann. Was ich nicht verstehe, ist, weshalb die Erfahrung, wertvoll zu sein, nicht ebenfalls süchtig macht. Meinen Sie, dass ein Kind die Erfahrung, wertvoll zu sein, nicht auch immer wieder und wieder braucht?
Bei der Erfahrung, wertvoll zu sein, geht es darum, so akzeptiert zu werden, wie ich bin, ohne irgendeine Leistung vollbringen oder andere Menschen zufriedenstellen zu müssen. Wenn das eine gegenseitige Erfahrung ist, dann macht sie nicht süchtig.
Mit meinem 7 Monate alten Sohn gibt es bereits Konflikte. Er möchte, dass ich mich mit ihm beschäftige. Doch wenn ich ihm erkläre, dass das jetzt nicht geht, weil ich zum Beispiel gerade kochen muss, ist er trotzdem unzufrieden. Ich kann es ihm ja noch nicht so klar machen wie einem größeren Kind. Er nörgelt dann, schlägt mit der Rassel herum, stößt seine Fersen auf den Boden, sodass es unerträglich laut wird und ich es nicht mehr aushalten kann. Manchmal trage ich ihn auf dem Rücken. Doch wenn das nicht geht, zieht er seine Show ab, bis ich total genervt bin und nicht mehr weiß, was ich machen soll. Soll ich einfach die Herdplatten ausschalten und mich um das Kind kümmern? Oder was kann ich tun?
Das Ganze hört sich für mich so an, als würde Ihre Beziehung bereits auf einer falschen Basis stehen. Einem 7 Monate alten Kind kann man nicht dasselbe sagen wie einem 7-Jährigen. Dem kann man erklären, dass man gerade nicht spielen kann, weil man kochen möchte. Dann kann man ihn fragen, ob es okay ist, wenn man schnell etwas kocht und danach zusammen spielt. Aber bei einem 7 Monate alten Kind ist das vollkommen unmöglich.
Ich soll also immer das machen, was das Kind möchte?
Nein, deshalb habe ich ja von einer falschen Basis gesprochen. Und niemand kann gewinnen, wenn Sie das Ganze als Machtkampf betrachten. Einen Machtkampf sollte es keinesfalls geben. Familie macht keinen Sinn, wenn man seine Familienideen nicht flexibel umbauen und den Gegebenheiten anpassen kann. Sie haben ein starkes Kind, es könnte aber genauso gut ein krankes Kind sein, und dann müssten Sie immer für es da sein. Ihr Sohn ist, wie er ist. Ich würde ihm vielleicht sagen, dass ich weiß, dass er jetzt spielen möchte, dass ich selbst aber kochen will. Dann würde ich mich einfach umdrehen und weitergehen. Natürlich wird Ihr Sohn dann laut werden, aber die meisten Kinder beruhigen sich nach etwa 45 Sekunden, wenn man sie in Ruhe lässt.
Wenn es nur 45 Sekunden wären, wäre ich nicht genervt.
Haben Sie es schon mal so lange ausgehalten?
Ja, auch länger. Meistens nehme ich ihn dann auf den Rücken, damit er abgelenkt ist.
Das wird auch in den nächsten 7 Monaten so sein, denn er braucht seine Eltern. Aber ich höre heraus, dass Sie es nicht so gerne machen.
Doch, schon. Aber es gibt Situationen, in denen es mir einfach nicht möglich ist, mich so um ihn zu kümmern, wie er das möchte.
Sie können sich selbst die Frage stellen. Wie kann ich einen Kooperationsmodus finden, wenn ich mit ihm zusammen bin? Sie sagen ja selbst, dass Sie manchmal keine Lust haben. Und das Kind weiß das auch. Aber es kann in dem Alter noch nicht zu sich selbst sagen, okay, die Mama hat keine Lust, dann lasse ich sie in Ruhe. Das kann ein 7-Jähriger machen. Ein 7 Monate altes Kind denkt nur, Katastrophe, Katastrophe, ich will meine Mama haben. Meine Mama will mich nicht haben. Ich glaube, ich sterbe. Aber es kommt mehr darauf an, dass die Erwachsenen sich darüber klar werden, warum sie etwas machen, was ihr Motiv ist. Machtkämpfe sind hingegen gefährlich und unnötig.
Nachwort von Matthias Völchert. Als im Frühjahr 2006 Jesper Juhls Buch »Was Familien trägt« bei Kösel herauskam, erschien auch mein Buch »Trennung in Liebe« im selben Verlag. Damals dachte ich, der Mann schreibt ja das Gleiche über Familien wie du über Paare. Den musst du kennenlernen. So verabredeten wir uns in Salzburg und begannen dort eine bis heute andauernde, fruchtbare Zusammenarbeit. Ebenfalls im Frühjahr 2006 gründete ich familylab.de, die Familienwerkstatt, den deutschen Zweig des von Jesper Juhl ins Leben gerufenen Elternberatungsprojekts. Seither arbeiten Jesper Juhl und ich eng zusammen. Wir veranstalteten Vorträge, Seminare, produzierten diverse Bücher, DVDs und CDs zusammen. Die umfangreiche Internetseite familylab.de gibt Ihnen einen guten Überblick über unsere aktuelle Arbeit in der Familienwerkstatt. Auch nach der Erkrankung Jesper Juhls im Herbst 2012, die es ihm leider unmöglich macht, zu reisen und Vorträge zu halten, setzen wir unsere gute Zusammenarbeit auf neuen Wegen erfolgreich fort. Dass wir dabei Eltern auf gleichwürdige Art und Weise begegnen und Inhalte vermitteln können, freut mich dabei am meisten. Dieses Hörbuch liegt mir besonders am Herzen, weil die angesprochenen Themen tief in die Eltern-Kind-Beziehung hineinreichen. Dort, im Herzen, wohnt unsere Liebe und unser Wunsch, es so gut wie möglich zu machen. Aber auch unser schlechtes Gewissen, das sich sehr schnell bemerkbar macht, wenn wir glauben, als Eltern nicht zu genügen. In 5 Grundsteine für die Familie finden Sie direkte, praktische Unterstützung bei dem, was Sie selbst tun können, statt sich weiter darauf zu fixieren, was bisher nicht so gut funktioniert hat. Ich wünsche Ihnen den größtmöglichen Nutzen aus diesem Hörbuch. Ihr Matthias Völchert, Leiter familylab.de.
Sie hörten eine Hörprobe aus Jesper Juhl, 5 Grundsteine für die Familie, wie Erziehung funktioniert. Gelesen von Klaus Fester, sowie Einführungen zu den Kapiteln und einem Nachwort von Matthias Völchert, gelesen von Leonard Hohm. In den Rollen der Mütter und Väter hörten Sie Ursula Berlinghof, Julia Fischer, Margit Flach, Julia Lowak, Beate Konstanze Petronik, Franziska Würzel, Guido Hirschsteiner und Jan Langer. Copyright der Buchausgabe 2015 Jesper Juhl. Herausgegeben und eingeführt von Matthias Völchert unter Mitarbeit von Knut Krüger. Copyright der Audiofassung 2016 Matthias Völchert GmbH Edition Plus. Informationen zu diesem und weiteren Hörbüchern finden Sie im Internet auf der Verlagswebsite www.cclive.de.